Ein Drahtseil, gespannt bis an die Grenze. Am Strandbad Waldeck hält es normalerweise die Schwimmzone vom Rest des Edersees ab. Jetzt musste die Stadt Waldeck es entfernen. Der Wasserstand ist so weit gesunken, dass die Absperrung sonst reißen würde. Rein rechtlich gilt das Strandbad damit als geschlossen. Baden geht trotzdem auf eigene Gefahr. Und keine 100 Meter weiter, in der Bringhauser Bucht, breiten sich blaugrüne Schlieren auf dem Wasser aus. Blaualgen. Bürgermeister Nikolaus Havel sagt, die Technik am Ufer sei Jahrzehnte alt, gebaut für eine Zeit, in der solche Pegel, die wir im Moment haben, im Sommer nicht so früh und nicht so häufig auftraten. Diese Zeit ist vorbei. Während ich das schreibe, lässt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt nur noch 4 Kubikmeter Wasser pro Sekunde aus dem Edersee ab. Das ist die Grenze, die sonst nur im Winter gilt. Sinkt der Füllstand der Talsperre weiter, wird in etwa 4 Wochen eine Marke unterschritten, ab der die Eder unterhalb der Sperrmauer praktisch trocken fällt. Gleichzeitig kämpfen Landwirte um ihre Maisernte, streiten Kommunen mit der Weserregion um jeden Kubikmeter und ein Regionalverband warnt, der See sei erschöpft. Das Wasser im Waldecker Land wird knapp und es gibt viele, die es brauchen. Landwirtschaft, Trinkwasserversorger, Tourismus, Schifffahrt auf der Weser, 200 Kilometer entfernt, alle greifen auf dieselbe Quelle zu. Die Frage, die mich diese Woche nicht loslässt, wie lange reicht das Wasser im Waldecker Land noch für alle, die es brauchen? Und wer entscheidet, wenn es nicht mehr reicht? Und damit hallo und herzlich willkommen zur Lokalrunde, dem Podcast der Waldeckischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 68 vom Dienstag, den 18. August 2026. Mein Name ist Dennis Schmidt. Ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und heute beschäftigen wir uns mit der Dürre 2026 und ihren Folgen fürs Waldecker Land. Mit einem Edersee, der auf ein Rekordniedrigwasser zusteuert. Mit einem jahrzehntelangen Streit zwischen Waldeck und der Weserregion, der gerade wieder aufbricht. Und mit der Frage, wer eigentlich entscheidet, wenn das Wasser für alle nicht mehr reicht. Und außerdem gibt es trotzdem noch eine gute Nachricht. Die kommt diesmal aus Flechtdorf. Los geht's. Samstagmittag, Bringhäuser Bucht, Edersee. Aus einem Segelflugzeug heraus ist es gut zu erkennen. Ein breiter, blaugrüner Teppich auf dem Wasser. Von oben sieht das aus wie Farbe, die jemand verschüttet hat. Und tatsächlich sind es Bakterien, Blaualgen, wie sie im Volksmund heißen, obwohl sie mit Algen gar nichts zu tun haben. Bei Hitze und Niedrigwasser vermehren sie sich explosionsartig und genau diese Bedingungen herrschen gerade am Edersee. Keine 2 Kilometer weiter liegt das Strandbad Waldeck. Bürgermeister Nikolaus Havel musste in der vergangenen Woche eine ungewöhnliche Entscheidung erklären. Die Stadt hat die Absperrung entfernt, die sonst den Badebereich vom offenen See trennt. Nicht aus Nachlässigkeit, der Wasserstand ist so weit gesunken, dass die Drahtseile der Anlage unter zu starker Zugspannung stehen. Und reißen sie, wird es gefährlich, also lieber ganz weg damit. Offiziell gilt das Strandbad seither als geschlossen. Wer baden will, tut das auf eigene Gefahr, mit der DLRG-Wachstation als einziger Sicherheit im Rücken. Diese technische Anlage ist Jahrzehnte alt und stammt aus einer Zeit, als im Sommer so niedrige Pegel nicht so früh und so häufig auftraten. Das sagt Havel. Ein einziger Satz, der eigentlich die ganze Geschichte dieser Folge schon zusammenfasst. Was einmal für den Ausnahmefall gebaut wurde, ist heute der Normalfall. Denn das Strandbad ist nur ein kleiner Ausschnitt eines viel größeren Problems. Während sich in der Bringhäuser Bucht die Bakterien vermehren, drosselt das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt einige Kilometer weiter an der Sperrmauer die Abgabe aus dem Edersee auf 4 Kubikmeter pro Sekunde. Das ist die Grenze, die eigentlich nur im Winterhalbjahr gilt, wenn dann wegen der Kälte kaum Algen wachsen und der Sauerstoffgehalt im Fluss stabil bleibt. Jetzt gilt sie im August. Bei anhaltender Trockenheit wird in etwa 4 Wochen eine Marke unterschritten, ab der die Behörde nur noch so viel Wasser ablässt, wie tatsächlich zufließt. Das ist praktisch nichts. Die Eder würde unterhalb der Sperrmauer beinahe trocken fallen. Gleichzeitig kämpfen Landwirte im Edertal um ihre Maisernte. Zum Beispiel Wasserskifahrer am Twistesee kämpfen um ihre Saison, Kommunen um ihr Trinkwasser und 2 Interessenverbände, der eine aus dem Waldecker Land, der andere von der Weser, die kämpfen seit Monaten in aller Öffentlichkeit um jeden Kubikmeter aus derselben Talsperre. Je knapper das Wasser wird, desto lauter werden die, die einen Anspruch darauf anmelden. Schifffahrt, Tourismus, Landwirtschaft, Trinkwasserversorger, Naturschutz. Alle mit guten Gründen. Und alle greifen auf dieselbe endliche Quelle zu, gesteuert von einer Handvoll Behörden, deren Regeln teilweise noch aus einer Zeit stammen, in der diese Konkurrenz gar nicht so existiert hat. All das führt zu der einen Frage, die sich durch diese Folge ziehen wird. Wie lange reicht das Wasser im Waldecker Land für alle, die es brauchen? Und wer entscheidet darüber? Gehen wir mal rein. Okay, wer die Podcast-Folgen kennt, der weiß, um diesen Schrei zu verstehen, muss ich kurz mal zurückgehen. Diesmal gehen wir ganz an den Anfang. Der Edersee ist ja kein natürlicher See, er ist ein Bauwerk. Von 1908 bis 1914 errichtete die preußische Wasserverwaltung die Sperrmauer im Edertal, das letzte große Bauprojekt der Kaiserzeit. Rund 1000 Arbeiter verbauten etwa 300.000 Kubikmeter Bruchstein. Für 900 Menschen bedeutete der Bau damals den Verlust ihrer Heimat. Ihre Dörfer versanken im entstehenden See. Das kennen wir heute, denn sie tauchen inzwischen wieder auf. Der Zweck der Talsperre war nie der Tourismus. Die Edertalsperre sollte zusammen mit der etwas später gebauten Diebeltalsperre die Wasserstände der Weser und des im Bau befindlichen Mittellandkanals schützen, damit große Schiffe auch im Sommer fahren können, wenn wenig Regen fällt. Bis heute gehört die Talsperre dem Bund, betrieben vom Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Hochwasserschutz und Stromerzeugung kamen dann noch als weitere Aufgaben dazu. Der Freizeitwert des Sees war beim Bau kein Thema. Er entwickelte sich erst später, als aus der Wasserstraße nebenbei ein Tourismusmagnet wurde. Das Regelwerk für die Bewirtschaftung stammt größtenteils aus dem Jahr 1965. Das ist also mehr als 60 Jahre her. Damals wurde das sogenannte Abstauziel von 10 Millionen auf 20 Millionen Kubikmeter angehoben. Das ist die Marke, ab der nur noch so viel Wasser abgegeben wird, wie zufließt. Gleichzeitig sank die vorgeschriebene Mindestabgabe von 10 auf 6 Kubikmeter pro Sekunde. Beide Änderungen kamen den Ederseeanrainern damals echt entgegen. Das betont die Weserseite bis heute. Nur zur Zeit dieses Kompromisses lief der Edersee im statistischen Durchschnitt dreimal pro Jahr komplett voll. Nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts selbst liegt dieser Wert heute bei höchstens zwei Füllungen. Die Grundlage von 1965 gilt aber weiter. Die Bedingungen, unter denen sie beschlossen wurde, die gibt es nicht mehr. Diese Verschiebung trifft nicht nur den Edersee, sie zieht sich durch das ganze Waldecker Land. Und da gucken wir jetzt mal rein. Bei der Trinkwasserversorgung sehen die zuständigen Stellen aktuell, wir haben mal gefragt als WZ, noch keine akute Gefahr. Beispiel Axel Vogt von der EWF, unter anderem in Korbach, setzt auf ein bewährtes Prinzip, gute Vernetzung der Versorgungsanlagen, flexible Nutzung der vorhandenen Wasservorkommen. Und in Bad Wildung, als Beispiel, gibt Stefan Tent von der BKW Entwarnung. Er verweist aber darauf, dass die Stadt in der Vergangenheit bewusst zusätzliche Grundwasservorkommen erschlossen hat, um einem damals steigenden Bedarf zu begegnen. Der große Brunnen der Stadt deckt inzwischen 60% des täglichen Bedarfs der Kernstadt. Bei einem Tagesbedarf von 3.300 Kubikmetern stehen rechtlich gesicherte Reserven von knapp 6.600 Kubikmetern gegenüber. Ein Polster, das hilft. Doch überall wird investiert. In der Gemeinde Willingen etwa fließen 4 Millionen Euro in den Ausbau der Pumpstation Alleringhausen und der Leitungen ins Upland. Selbst dort, wo die Versorgung stabil wirkt, gibt es Reibung ums Grundwasser. In Waldeck deckt die Stadt einen Teil ihres Bedarfs aus dem Freien Hangner Brunnen, der jährlich rund 30.000 Kubikmeter liefert. Kurz hinter der Kreisgrenze, im Stadtwald von Wolfhagen, fördern die dortigen Stadtwerke seit Jahren 2 Millionen Kubikmeter Grundwasser pro Jahr. Der größte Teil davon geht an die Abfüllanlage von Aldi Nord in Bräuna. Der Freien Hagener Ortsbeirat vermutet seit 2023, dass diese Förderung den Grundwasserpegel unter den eigenen Feldern absenkt. Belegt ist das nicht, sagt Bürgermeister Nikolaus Havel. Aber die Frage steht im Raum. Seit Jahren. Und im benachbarten Edertal beobachtet Bauamtsleiter Alexander Paul sinkende Grundwasserpegel und verringerte Schüttungen, vor allem bei den oberflächennahen Quellen. Wassermangel für die gesamte Großgemeinde befürchtet er trotzdem nicht. Die Lage in Nordhessen sei nicht mit der in Mittel- und Südhessen zu vergleichen. Aber er mahnt zur Vorsicht. Zitat, Zisternenwasser für die Bewässerung von Hochbeeten und Zierpflanzen zu nutzen, ist auf jeden Fall richtig. Und mit einem gelben Rasen in trockenen Sommern sollten und können wir leben. Ähnlich vorsichtig, aber nicht alarmiert klingt Waldecks Bürgermeister Nikolaus Havel. Wir haben ihn schon mal gehört. Er sagt, im Moment haben wir noch keine akuten Probleme mit der Wasserversorgung. Selbst der größere Bedarf durch das Drachenfest bereitet keine Schwierigkeiten. Nur eine Einschränkung macht er sofort. Ob sich langfristige Dürrefolgen auch auf die tieferen Grundwasserschichten auswirken, zeige sich vermutlich erst in einigen Jahren. Auch die Landwirtschaft spürt die Trockenheit in diesem Sommer besonders deutlich. Rainer Ewen, das ist der Pflanzenbauberater beim Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen, sagt, durch die massive Veränderung des Abreifeprozesses beim Silomais werden spätestens Ende August die Maisfelder abgeerntet sein. 2 bis 3 Wochen früher als sonst. Ewen rechnet den Zusammenhang zwischen Hitze und Wasserbedarf konkret vor. Er sagt, erhöht sich die Temperatur von 25 auf 35 Grad Celsius, verdoppelt sich der Wasserbedarf. 35 Grad im Schatten bedeuten für den Mais 50 Grad in der Mittagshitze. Dazu kommt Wind, der die Verdunstung zusätzlich beschleunigt, während der Regen ausbleibt. Thorsten Hahn aus dem Edertaler Ortsteil Giflitz bewirtschaftet 150 Hektar und versorgt 125 Milchkühe. Ihm fehlt schon jetzt ein kompletter Grasschnitt. Vorsichtshalber hat er das Stroh, das er sonst verkauft hätte, komplett als Futterreserve eingeplant. Er sagt, sollte alles zusammen nicht ausreichen, muss ich zukaufen. Aber die Preise steigen, weil vor allem die Landwirte in Süddeutschland noch viel mehr Bedarf haben. Dort sieht es noch schlimmer auf den Wiesen und Feldern aus. Auch international spitzt sich die Lage übrigens zu. In den USA, der Ukraine und Russland fällt die Ernte in diesem Jahr ebenfalls kleiner aus, was die Preise zusätzlich treiben dürfte, wie Karl-Josef Wallmanns vom Landesbetrieb erklärt. Hahn hat deshalb seine Anbaupläne fürs kommende Jahr bereits umgestellt. Weniger Futtergräser, keine Tritizale mehr, dafür mehr Silomais, um das Risiko besser zu verteilen, denn seine Haupteinnahmequelle ist die Milch. Sein Fazit für diesen Sommer, er sagt, noch so ein Jahr wie dieses und es wird richtig schwierig. Die Zahl der Milchviehbetriebe im Bundesgebiet ist seit 2009, nur mal so allgemein, von rund 90.000 auf unter 50.000 gesunken. Bei einer nahezu gleichbleibenden Zahl von Kühen. Was das für die Infrastruktur im Waldecker Land bedeutet, bringt Karl-Josef Wallmanns auf den Punkt. Das ist für Waldeck-Frankenberg ungünstig, sagt er. Hinzu kommt, was Thorsten Hahn offen anspricht, aber selten öffentlich diskutiert wird. Der große finanzielle und psychische Druck, unter dem wir arbeiten, ist nicht sichtbar. Aber er ist da. Der Spielraum für die Betriebe wird immer enger. Trinkwasser, Grundwasser, Landwirtschaft. Überall dieselbe Grundspannung. Ein Regelberg, gebaut für ein Klima, das es so nicht mehr gibt. Nirgendwo zeigt sich das so klar wie am Edersee und um den Edersee herum. Und da gehen wir jetzt mal hin. Vor kurzem hat das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt die Abgabe aus dem Edersee über den Zwischenschritt von 5 Kubikmetern auf 4 Kubikmeter pro Sekunde gesenkt. Zur Erinnerung, die reguläre Mindestabgabe im Sommer liegt bei 6 Kubikmetern. 4 Kubikmeter, das ist die Untergrenze, die sonst nur gilt, wenn es zu kalt für Algenwachstum ist. Jetzt, mitten im August, greift sie trotzdem. Der Grund ist einfach. Das Amt will den Zeitpunkt hinauszögern, an dem die 20 Millionen Kubikmeter Marke unterschritten wird. Ab dann muss die Talsperre nach dem Prinzip Abfluss gleich Zufluss bewirtschaftet werden. Aktuell würde das bedeuten, nur noch 1 Kubikmeter pro Sekunde. Die Eder fiele unterhalb der Sperrmauer praktisch trocken. Bei anhaltend 4 Kubikmetern und ohne nennenswerten Regen wird diese Marke nach jetzigem Stand, ich habe schon gesagt, in etwa 4 Wochen unterschritten. Das Regierungspräsidium Kassel, das ist zuständig für die Gewasserökologie, hat der Drosselung übrigens vorab zugestimmt. Pressesprecher Hendrik Kavelage verweist auf die Erfahrung aus den Jahren 22 und 25. Auch damals wurde deutlich weniger als die Minimalabgabe abgelassen und der Fluss erwies sich als robust genug, um die Belastung zu verkraften, ohne dass Pflanzen und Tiere großflächig in Sauerstoffnot gerieten. Ein Grund dafür: die aufwendige Renaturierung der Eder zwischen dem Affolderner See und Fritzlar, finanziert mit Millionen Euro aus dem hessischen Landeshaushalt. Die künstlich angelegten Seitenarme und Auen speichern Wasser, verlangsamen die Fließgeschwindigkeit, verhindern, dass sich der Fluss tiefer ins Bett gräbt und das Grundwasser unter den angrenzenden Äckern absenkt. Dieser Dürre zeigt sich, das Geld war gut investiert. Doch diese aktuelle Drosselung ist ja kein Ausreißer. Sie ist der jüngste Akt eines Konflikts, der seit Jahrzehnten schwelt und sich seit knapp einem Jahr wieder mehr deutlich zuspitzt. Im September 2025 fiel der Edersee auf den niedrigsten Stand seit 22 Jahren. Nur noch etwa 13% Füllstand. Die Reaktion aus dem Waldecker Land folgte prompt. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg sowie die Kommunen Waldeck, Edertal, Bad Wildung und Vöhl verabschiedeten gleichlautende Resolutionen und forderten Land und Bund auf, das Bewirtschaftungskonzept der Talsperre grundlegend zu überarbeiten. Landrat Jürgen van der Horst wurde deutlich. Jedes Jahr im Sommer sehen wir einen leeren Edersee. Das ist ein Problem. Nicht nur für den Tourismus und die Gastronomie am See, sondern auch für Ökologie, Naturschutz und unsere regionale Wirtschaft. Sein erster Kreisbeigeordneter Karl Friedrich Frese ergänzte die zentrale Forderung: eine ausgewogene Interessenabwägung für einen dauerhaft angemessenen Wasserstand als Basis für Grundversorgung, Wohnen und Arbeiten in der Region. Die Antwort aus der Weserregion ließ nicht lange auf sich warten. Bei der Jahreshauptversammlung der Interessengemeinschaft Oberweser, ausgetragen an Bord des Fahrgastschiffs Stern von Waldeck, auf einem nach den Worten des Vizevorsitzenden beeindruckend leeren Edersee, prallten die Interessen offen aufeinander. Thorsten Meyer, das ist der Prokurist der Personenschifffahrt Edersee, forderte von den Kapitänen der Weserflotte niedrige Geschwindigkeiten, um Wasser zu sparen. Er sagte, ihr wollt immer unbedingt euren Fahrplan einhalten. Jürg Menze, Geschäftsführer der Flotte Weser, hielt dagegen. Er sagte, ihr fahrt doch jetzt noch, bei uns geht seit August nichts mehr. Meyer, sichtlich verärgert, sagte dann, am allerwertesten die Räuber. Michael Schünemann, Landrat des westfälischen Kreises Holzminden, kündigte an diesem Abend eine Gegenresolution an. 5 Landkreise entlang der Weser wollten sie durch ihre Kreistage unterstützen lassen, mit einer klaren Kernforderung, formuliert von Geschäftsführer Thomas Vogt. An der Betriebsvorschrift für den Edersee darf nichts geändert werden. Wenige Tage später bezifferte der Weserbund die eigenen Interessen in Zahlen. Vorsitzender Uwe Beckmeier warnte, wer den Wasserzufluss kappt, gefährdet 810 Tonnen Binnenschifffahrtstransporte, 1000 Arbeitsplätze zwischen Hanmünden und Minden und verantwortet 60.000 Lkw-Fahrten mehr pro Jahr. Ein dauerhaft garantierter Pegel von mindestens 1,20 Meter in Hanmünden sei für ihn nicht verhandelbar. Der heimische Regionalverband Eder-Diemel, kurz RVED, der konterte dann mit eigenen Zahlen. Vorsitzender Winfried Geisler rechnete vor, früher lief die Talsperre durch Schneeschmelze und Regenfälle rechnerisch 3-mal pro Wirtschaftsjahr voll, heute reicht es nicht einmal mehr für 2 Füllungen. Werra und Fulda lieferten rund 75% des gesamten Zuflusses zur Weser, der Edersee gerade einmal das restliche Viertel. Der Edersee kann nicht mehr liefern, sagte Geisler. Die Region hänge an diesem Wasser. Der direkte und indirekte Tourismusumsatz am Edersee liege bei 570 Millionen Euro im Jahr. Der RVED fordert deshalb eine sogenannte Haltelinie. Die Haltelinie 125. Sinkt der Füllstand auf 125 Millionen Kubikmeter, soll bis Ende August automatisch nur noch die Mindestmenge fließen. Wie berechtigt diese Forderung ist, zeigt eine Zahlenreihe, die der RVED im Juni 26 vorlegte und die den eigentlichen Kern des Problems offenlegt. In den Jahren 15, 18, 19, 20 und 22 startete der Edersee jeweils mit vollem Stand in die Saison. Trotzdem wurde die kritische Marke von 40 Millionen Kubikmetern in jedem dieser Jahre zwischen dem 10. August und dem 8. September unterschritten. Selbst in den beiden Jahren mit besonders sparsamem Winterbetrieb in 17 und 25 brachte das beim Ablassen von 3 Millionen Kubikmetern täglich im trockenen Sommer nur eine Woche Zeitgewinn. Der RVED zieht daraus diesen Schluss. Ein voller Edersee am 1. Mai reicht nicht aus, wenn im Sommer weiterhin zu viel Wasser abgegeben wird. Als das Regierungspräsidium Kassel und das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt im Juni 26 ankündigten, das winterliche Wassermanagement mit externer Expertise weiter zu verfeinern, reagierte der RVED scharf. Das löse das eigentliche Sommerproblem nicht. Der Edersee darf nicht länger nur als Wasserspeicher betrachtet werden, er ist Lebensraum, Wirtschaftsfaktor und touristisches Herzstück der Region. Das sagt der Verband in einer Stellungnahme. Statt kleiner zu werden, wachsen die Ansprüche an das Edersee-Wasser derweil eher. Beim Wesertag 26 in Hameln forderten Wirtschaftsverband Weser und Weserbund, Zitat, verlässliche Wasserstände, klare Zuständigkeiten und entschlossenes politisches Handeln für die Oberweser. Im Zentrum der bevorstehende Rückbau des stillgelegten Atomkraftwerks Grohnde. Der Emmertaler Bürgermeister Dominik Petters hofft, große Bauteile künftig wieder per Schiff über die Weser abtransportieren zu können. Das würde punktuell zusätzliche Wellen aus dem Edersee erfordern, genau in der ohnehin knappen Sommerzeit. Auch Sascha Wagner, Geschäftsführer der AHE Unternehmensgruppe, die Weserkies verarbeitet, macht seine Position deutlich. Ohne einen Mindestpegel von 1,20 Meter in Hanmünden könne er seine Flotte nicht sicher fahren lassen. Sein Unternehmen bewegt 700.000 bis 800.000 Tonnen Rohstoff pro Jahr, kann aber wegen fehlender Fläche nur 120.000 Tonnen auf Halde lagern. Wenig Wasser im Sommer, sagt Wagner, bedrohe sein Geschäft existenziell. Was diesen Streit besonders zäh macht, selbst die Kompromissvorschläge scheitern an der Praxis. Feste Ruhetage, an denen kein Wasser für die Schifffahrt entnommen wird, Wagner hält das für kaum umsetzbar, weil das Kies- und Betongeschäft unter der Woche läuft. Die Fahrgastschifffahrt vor allem am Wochenende. Eine echte Ruhephase gibt es dadurch faktisch nicht. Landrat Schünemann aus Holzminden lehnt regionale Anleihengänge grundsätzlich ab. Eine Entscheidung muss auf Bundesebene und nicht auf regionaler Ebene getroffen werden. Und das ist auch gut so, weil es eben nicht um lokale Einzelinteressen, sondern um weitreichende überregionale Folgewirkungen geht, sagt er. Differenzierter äußert sich Hannmündens Bürgermeister Tobias Dannenberg. Die Interessen beider Seiten seien gleichermaßen berechtigt, Zitat. Es brauche eine Lösung auf belastbarer fachlicher Grundlage. Auf die Frage, ob die Walliker Kommunen notfalls gerichtlich gegen das Wasserstraßenamt vorgehen könnten, antwortete Landrat van der Horst bei einem Polit-Talk im Rahmen der Edertaler Gewerbeschau ausweichend. So ein Verfahren wäre sehr schwierig, sagte er. Es finden aber durchaus kritische Diskussionen mit den verschiedenen Beteiligten statt, auch wenn wir die nicht öffentlich führen können. Der Twistesee ist kleiner als der Edersee, aber vom selben Grundproblem betroffen. Werner Hartmann hat die dortige Wasserskianlage 1987 mit eigenen Händen mit aufgebaut. In diesem Sommer musste er den kompletten Saisonausfall hinnehmen. Sein Vorwurf? Bereits im Dezember 2025 sei absehbar gewesen, dass der Wasserstand zu niedrig werden würde. Eine frühere und konsequentere Reduzierung des Abflusses hätte nach meiner festen Überzeugung ausgereicht, um die Anlage rechtzeitig zum Saisonstart betriebsbereit zu machen, sagt Hartmann. Stattdessen sei erst Monate später nachgeregelt worden. Mein Telefon steht nicht still, alle wollen wissen, wann es endlich wieder losgeht, sagt er. Das Regierungspräsidium Kassel weist die Kritik in der Stellungnahme zurück. Aufgrund des trockenen Winters 25/26 sei bereits das gesamte Winterhalbjahr durch Niedrigwasser geprägt gewesen. Das Sommerstauziel habe trotz zusätzlicher Maßnahmen nicht erreicht werden können. Seit Januar 26 werde die Talsperre bereits in einem Sonderbetrieb mit reduzierter Mindestabgabe gefahren, um eine stärkere Entleerung zu dämpfen. Zwei Seiten, zwei plausible Versionen und ein Wasserskiverein, der die ganze Saison verloren hat. Auch in der Weser selbst zeigen sich längst die Folgen, nicht nur in Presseerklärungen. Mike Förster ist Geschäftsführer der Weserstein-Touristik in Hannmünden. Der musste sein Fahrgastschiff in diesem Sommer bereits zum 6. Mal in 7 Saisons vom namensgebenden Anleger umziehen. Zum 1. Mal schon im Juli. Das tut weh, sagt er. Genau an diesem Anleger sorgt die Laufkundschaft für gutes Geschäft. Für das Fahrgastschiff Hessen in Bad Karlshafen ist die Saison 26 bereits beendet. 3 Wochen früher als im Vorjahr, wie Geschäftsführer Roger Merck bestätigt. Und auch die Tierwelt gerät unter Druck. Ronald Schminke von der Fischereigenossenschaft Hannmünden beobachtete zunehmenden Stress bei den Fischen durch die ständigen Wasserstandsschwankungen. Und eine wachsende Zahl schwerer Waller, zuletzt ein Exemplar mit 2,40 Meter Länge, das große Mengen anderer Fischarten frisst. Das sind da riesige Schäden, die uns entstehen, sagt Schminke. Und noch eine Dimension rückt gerade erst richtig in den Blick. Die Ökologie des Edersees selbst. Bislang stand bei der Zuständigkeit des Regierungspräsidiums vor allem der winterliche Hochwasserschutz im Vordergrund. Und das ändert sich gerade. Unterschreitet der See regelhaft im frühen Sommer die Marke von 40 Millionen Kubikmetern, dann drohen zwei Probleme gleichzeitig. Die renaturierten Auen der unteren Eder könnten austrocknen, sobald das Prinzip Zufluss gleich Abfluss greift. Und auf der verbliebenen Wasserfläche des Sees können sich binnen weniger Tage große Blaualgenteppiche bilden, mit möglichen Folgen bis hin zu Fischsterben, wie es einige Beobachter aus früheren Sommern bereits vermuten. Pressereferent Alexander Lutz bestätigt auf Anfrage, das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie hat im vergangenen Jahr bereits regelmäßig Wasserproben in unterschiedlichen Tiefen gezogen, als Vorarbeit für ein größeres Untersuchungsprogramm der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Ziel? Die Wasserqualität vor und nach dem Erreichen der 40-Millionen-Marke wissenschaftlich zu beschreiben. Nur eine stellt Lütt gleich klar, damit gehen nicht zwangsläufig andere Bewirtschaftungsoptionen oder neue Mindesteinhalte einher. Man untersucht also, ohne Zusage, dass die Ergebnisse irgendwas ändern. Diese Gemengelage bekommt in dieser Woche übrigens eine bemerkenswerte neue Wendung. Für diesen Donnerstag, 20. August 16.30 Uhr, lädt eine parteiübergreifende Koalition aus 3 Edersee-Kommunen zu einer öffentlichen Kundgebung ans Besucherinfozentrum an der Sperrmauer Westseite ein. Unter dem Motto Wasser verbindet, Edersee und Oberweser gemeinsam denken für ein faires Wassermanagement. Mit dabei die Ortsverbände von SPD, CDU, Grünen, Freien Wählern, FDP, Linken und der Wählergemeinschaft Wir Edertaler. Über Parteigrenzen hinweg also, was in der Kommunalpolitik ja nicht nur vorkommt. Die Organisatoren betonen ausdrücklich, wir wollen keine Auseinandersetzung zwischen Edersee und Oberweser, sondern einen Dialog miteinander. Gefordert werden eine Modernisierung der Betriebsvorschriften unter Berücksichtigung des Klimawandels, transparente und flexible Wasserabgaben statt starrer Regeln, eine bessere öffentliche Nachvollziehbarkeit von Pegelständen und Entscheidungsgrundlagen und ein gemeinsames Verfahren unter Beteiligung von Bund, Ländern, Kommunen, Wasserstraßenverwaltung, Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Naturschutz. Der RVED begrüßt die Initiative, mahnt aber zur Eile. Gleichzeitig läuft uns die Zeit davon, die Probleme sind seit Jahren bekannt, jetzt müssen die zuständigen Behörden rasch handeln und konkrete Maßnahmen einleiten, sagen die Vertreter. An der eigenen Kernforderung hält der Verband auch fest. Solange der Richtpegel von 120 cm in Hahnmünden gilt, soll die Haltelinie 125 automatisch greifen. Neu ist eine zusätzliche, sehr konkrete Zahl. Die Mindestreserve solle von derzeit 40 auf 65 Millionen Kubikmeter bis zum 15. September steigen, damit in den kritischen Sommermonaten mehr Wasser im See bleibt und zugleich, wie der RVED betont, ein fairer Ausgleich mit der Oberweser möglich ist. Wenn ich mir das jetzt alles so anschaue, dann zeigt sich ein Bild, was wir schon öfters in diesem Podcast gesehen haben. Es gibt für diesen Edersee keine Stelle, die alle Interessen zusammendenkt. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt ist zuständig für die Schifffahrt auf der Weser und hält sich an eine Betriebsvorschrift, die im Kern aus dem Jahr 1965 stammt. Das Regierungspräsidium Kassel ist zuständig für die Gewässerökologie, hat sich aber, wie die eigene Kommunikation zeigt, bislang vor allem um den winterlichen Hochwasserschutz gekümmert und entdeckt die Zuständigkeit für den sommerlichen Gewässerschutz gerade neu. Der Landkreis Waldeck-Frankenberg und die Anrainerkommunen können Resolutionen verabschieden, haben aber keine rechtliche Handhabe, die Bewirtschaftung zu ändern. Landrat van der Horst selbst räumt ein, dass ein Gerichtsverfahren aussichtslos wäre. Der RVED liefert die schärfsten Zahlen und die konkretesten Vorschläge, ist aber ein Interessenverband ohne jede Entscheidungsbefugnis. Und die Bundesebene, an die Landrat Schünemann aus Holzminden die Entscheidung ausdrücklich delegieren möchte, hat bislang keine erkennbare Eile, sie zu treffen. Jeder verwaltet seinen eigenen Ausschnitt. Niemand trägt die Verantwortung für das Ganze. Das ist die Konsequenz eines Systems, das unter anderem für ein anderes Klima gebaut wurde. Als die preußischen Ingenieure die Sperrmonau planten, sollte der See rechnerisch mehrfach im Jahr komplett volllaufen. Das hat über Jahrzehnte funktioniert. Die Regeln von 1965 basieren auf genau dieser Annahme. Reichlich Wasser im Winter, das im Sommer verteilt werden kann. Diese Annahme gilt nicht mehr. Der Edersee läuft nach eigenen Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts heute höchstens noch zweimal im Jahr voll. Höchstens. Trotzdem bleibt die Abgabevorschrift von damals gültig. Niemand hat sie grundlegend an das neue Klima angepasst. Es wurde, wie die Diskussion vom Juni dieses Jahres zeigt, bislang nur über technische Verfeinerungen der Wintersteuerung diskutiert. Also über die Frage, wie voll der See am 1. Mai ist. Nicht über die Frage, wie viel im Juli und August abfließen darf. Genau hier liegt für mich die eigentliche Erkenntnis dieses Sommers. Die Zahlen des RVED zeigen es unbestechlich. Selbst in den Jahren, in denen der Edersee mit Vollstau in die Saison startete, zur Erinnerung 2015, 2018, 2019, 2020, 2022, da wurde die kritische 40-Millionen-Marke trotzdem jedes Mal zwischen Anfang und Mitte August unterschritten. Ein voller See im Frühling löst das Problem nicht. Das eigentliche Problem entsteht durch das, was im Sommer selbst abgelassen wird. Genau diese Stellschraube fasst bislang niemand mit der nötigen politischen Entschlossenheit an, weil sie die eine Frage aufwirft, die alle Beteiligten bislang vermeiden. Wessen Interesse wiegt hier eigentlich schwerer, wenn alle Interessen irgendwie legitim sind? Für dich im Waldecker Land bedeutet das etwas sehr Konkretes. Ob dein Trinkwasser sicher ist, ob die Landwirte in deiner Nähe ihre Existenz halten können, ob das Strandbad in Waldeck in 5 Jahren noch geöffnet hat, ob der Wasserskiverein am Twistesee eine Zukunft hat, all das hängt nicht allein von der Frage ab, wie viel Regen fällt. Es hängt auch davon ab, wie ein Kompromiss aus dem Jahr 1965 heute weiterlebt und wie ernsthaft die Beteiligten bereit sind, ihn neu zu verhandeln. Diese Verhandlung findet, wie Landrat van der Horst selbst formuliert, größtenteils nicht öffentlich statt. Kritische Gespräche, ja, aber ohne Zeitplan, ohne verbindliches Ergebnis ohne dass die Menschen, die am Ende die Folgen tragen, den Fortschritt nachvollziehen können. Und das ist kein direkter Vorwurf an eine einzelne Behörde oder an einen einzelnen Verband. Zum Beispiel Weserbund und Wirtschaftsverband Weser, die vertreten legitime wirtschaftliche Interessen. Genauso aber wie der RVED und die Walliker Kommunen. Beide Seiten stützen ihre Position mit Zahlen, die sich nicht so vom Tisch wischen lassen. 810.000 Tonnen Binnenschifffahrtstransporte auf der einen Seite, 570 Millionen Euro Tourismusumsatz auf der anderen. Beides ist real. Beides betrifft Existenzen. Das freiheitliche Grundprinzip unserer Verwaltung sieht genau dafür eigentlich einen Weg vor. Eine Abwägung durch eine Stelle, die für das Ganze Verantwortung trägt und diese Abwägung öffentlich begründet. Diese Stelle fehlt hier bislang sichtbar. Was das für dich bedeutet, ist deshalb weniger eine Frage nach Schuld als eine Frage nach Wachsamkeit. Achte doch mal in den kommenden Monaten darauf, ob es auch den kritischen Diskussionen, von denen der Landrat spricht, tatsächlich eine politische Neubewertung wird, wie sie der RVD fordert. Oder ob es bei technischen Anpassungen der Wintersteuerung bleibt, die das eigentliche Problem, wie die eigenen Zahlen des Verbandes zeigen, nicht lösen. An dieser Stelle noch etwas deutlicher. Es geht um mehr als um Streit zwischen zwei Regionen. Es geht um die Frage, wie unsere Verwaltung mit begrenzten gemeinsamen Ressourcen umgeht, wenn der Klimawandel die Grundlagen verschiebt, auf denen die alten Kompromisse beruht haben. Das Grundgesetz kennt für solche Konflikte ein Prinzip, den Ausgleich widerstreitender, gleichermaßen berechtigter Interessen durch eine dafür zuständige, demokratisch legitimierte Stelle. Nicht durch das, was zufällig lauter, besser organisiert oder wirtschaftlich stärker ist. Genau dieser Ausgleich fehlt hier bislang als sichtbarer, nachvollziehbarer Prozess. Was stattdessen stattfindet, sind Presseerklärungen, Resolutionen und Gegenresolutionen. Ein öffentlicher Schlagabtausch, während die eigentliche Entscheidung, wie es Landrat van der Horst formuliert, nicht öffentlich verhandelt wird. Das ist bitter, weil beide Seiten in der Sache nicht unvernünftig argumentieren. Die Weserregion verweist zu Recht darauf, dass Millioneninvestitionen im Vertrauen auf eine seit 60 Jahren geltende Betriebsvorschrift getätigt wurden. Wer diese Vorschrift jetzt kurzfristig ändert, trifft Existenzen, die sich auf geltendes Recht verlassen haben. Der RVD wiederum verweist zu Recht darauf, dass genau dieses Vertrauen auf eine Klimaannahme beruht, die es empirisch nicht mehr gibt. Aus 3 Vollfüllungen pro Jahr sind weniger als 2 geworden. Beide Positionen für sich genommen sind stichhaltig. Das Problem ist also nicht die Position der einen oder anderen Seite. Das Problem ist, dass niemand mit der Autorität und der Verpflichtung ausgestattet ist, zwischen ihnen eine verbindliche, öffentlich begründete Entscheidung zu treffen, und zwar innerhalb eines Zeitrahmens, der zur Dringlichkeit der Lage passt. Für dich im Walliker Land heißt das ganz praktisch, die Entscheidungen, die über die Zukunft des Strandbads Waldecks, über die Existenz des Wasserskivereins am Twistesee, über die Wasserpreise deiner Kommune und über die Wettbewerbsfähigkeit der Landwirtschaft in deiner Nähe mitentscheiden, die fallen nicht hier, nicht öffentlich, nicht auf einen erkennbaren Zeitpunkt hin. Das bedeutet nicht, dass du machtlos bist. Es bedeutet, dass genaues Hinschauen sich lohnt. Bei den Kreistagssitzungen, bei den Stellungnahmen der Kommunen, bei jeder neuen Presseerklärung aus Kassel oder von der Weser. Wir als WEZ werden dranbleiben, weil wir der festen Überzeugung sind, wenn ein Konflikt dieser Deutlichkeit dokumentiert ist, mit Zahlen, mit Zitaten, mit einer klaren zeitlichen Dringlichkeit, dann verdient er auch eine Entscheidung, die genauso öffentlich fällt, wie der Streit selbst ausgetragen wird. Bemerkenswert ist deshalb, was sich in dieser Woche zum ersten Mal zeigt. Eine parteiübergreifende Koalition aus 3 Edersee-Kommunen fördert öffentlich genau das, was bislang fehlt. Ein transparentes, gemeinsames Verfahren, das Bund, Länder, Kommunen, Wasserstraßenverwaltung, Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Naturschutz an einen Tisch holt, statt einzelne Interessen gegeneinander auszuspielen. Ob aus dieser Forderung tatsächlich ein verbindliches Verfahren mit festen Terminen wird, ist offen. Aber die Kundgebung zeigt, der Druck, diese Verantwortungslücke zu schließen, wächst. Nicht mehr nur fachlich, sondern jetzt auch parteiübergreifend politisch. In den kommenden Wochen, wenn du diese Folge bei Veröffentlichung hörst, am 18.08.2026, in den kommenden Wochen entscheidet sich einiges. Und einiges davon lässt sich schon jetzt terminieren. Am Mittwoch, den 19. August, lädt der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen um 9.30 Uhr zum Infotag am Maislabyrinth in Baarsdorf. Beantwortet werden genau dort die Fragen, die Landwirte wie Thorsten Hahn gerade umtreiben. Wann wird geerntet? Wie lässt sich der Maisanbau nachhaltiger gestalten? Welche moderne Technik hilft beim Wassersparen? Vorgestellt werden unter anderem Herbizidstrategien und der Einsatz einer Hacke im Mais. Außerdem moderne Technik, Drohnen, Pflanzenschutztechnik rund um die Hacke, Bandapplikationen und Spurführungssysteme. Wer mag, kann sich zudem den Mais-Landessortenversuch und die EU-Sortenprüfung mit Reifezahlen von 200 bis 220 direkt vor Ort ansehen. Ein sehr praktischer, sehr konkreter Termin. Dann gibt es noch diesen anderen. Für Donnerstag, 20. August, 16.30 Uhr, lädt die parteiübergreifende Koalition zur Kundgebung ans Besucherinfozentrum an der Sperrmauer Westseite ein. Eingeladen sind ausdrücklich nicht nur Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker, sondern Bürger, Bürgerinnen, Betriebe, Unternehmen aus der Region. Wer wissen will, wie es ernst ist der Politik mit einem fairen, transparenten Wassermanagement wirklich ist, kann hier eine erste Antwort bekommen. Nicht in der Pressemitteilung, sondern live an der Sperrmauer. Am Edersee selbst tickt derweil eine Uhr, die niemand anhalten wird. Bleibt es bei 4 Kubikmetern Abgabe pro Sekunde und bleibt der Regen aus, wird die 20 Millionen Kubikmeter Marke nach heutigem Stand in etwa 4 Wochen unterschritten. Von da an gilt Abfluss gleich Zufluss. Sollte es soweit kommen, wäre das nach den bisherigen Einschätzungen des RP Kassel zwar ökologisch verkraftbar, wie sich in den vergleichbaren Jahren ja gezeigt hatte, ein Testfall für die renaturierte Eder wäre es trotzdem. Und zwar einer, der sich in den kommenden Wochen live beobachten lassen würde. Parallel dazu laufen im Hintergrund die Wasserproben, die das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie im Auftrag des RP zieht. Vorarbeit für ein größeres Untersuchungsprogramm. Und dann ist da noch ein Termin, der auf den ersten Blick nichts mit der Dürre zu tun hat und bei genauerem Hinsehen doch mitten hineingehört. Am 24. August, das ist ein Montag, 19.30 Uhr, tagt die Gemeindevertretung Vöhl in der Henkelhalle. Auf der Tagesordnung die Neufassung der Überschwemmungsgebiete entlang der oberen Eder. Von der hessisch-nordrhein-westfälischen Grenze bei Hatzfeld bis zum Ederstausee bei Herzhausen. Betroffen sind unter anderem die Vöhler Ortsteile Eder-Bringhausen, Schmidt-Lothheim, Kirch-Lothheim und Herzhausen. Das RP Kassel zieht neue Grenzen für Flächen, die statistisch einmal in 100 Jahren überschwemmt werden könnten. Mit Bauverboten und besonderen Auflagen für die Betroffenen. Ortsvorsteher Volker König enthielt sich bei der Vorabstimmung, weil er größere Auswirkungen auf geplante An- und Umbauten befürchtet. Der Verordnungsentwurf liegt noch bis zum 2. Oktober übrigens zur Einsicht aus. Es ist ja irgendwie eine bemerkenswerte Gleichzeitigkeit. Während der Edersee auf ein mögliches Rekordniedrigwasser zusteuert und eine ganze Region um jeden Kubikmeter streitet, zieht dieselbe Behörde in einem Nachbarort in aller Ruhe neue Grenzen für den Fall eines Jahrhunderthochwassers. Beides ist notwendig, beides hat seine eigene Logik und noch zeigt es, wie unterschiedlich die Zeithorizonte sind, mit denen hier gearbeitet wird. Der eine reicht 100 Jahre in die Zukunft, der andere zählt in Wochen bis zur nächsten kritischen Marke. Was am Ende bleibt, ist die offene Frage. Der RVED fordert eine politische Neubewertung der gesamten Bewirtschaftung, nicht nur technische Feinjustierung. Ob die kommt, ob sie öffentlich verhandelt wird und weiter größtenteils hinter verschlossenen Türen, das wird sich zeigen. Wie erlebst du diesen Dürresommer bei dir vor Ort? Sinkt der Pegel in deinem Bach, versiegt ein Brunnen, den du kennst oder merkst du bislang wenig davon? Schreib es mir gern. Kontakt findest du in den Shownotes. Direkt nach der letzten Folge habe ich eine Nachricht bekommen, die mich richtig gefreut hat. Frank Furig, das ist der Enterprise Editor beim US-Fachmagazin Meeting Place, das berichtet über die Fleischindustrie und Meat Processing, vor allem in Nordamerika, der hat unsere Berichterstattung zum Fall Wilkewurst entdeckt. Er schreibt, dass strafrechtliche Anklagen gegen Manager in der Fleischindustrie auch für sein internationales Fachpublikum besonders interessant seien, besonders mit Blick darauf, wie das Gericht am Ende entscheidet. Und ich fand es interessant, er hat mir außerdem Material zu einem ähnlichen Fall in den USA geschickt, dem Listerienausbruch bei Boards Head vor 2 Jahren. Frank, danke für diesen Blick von außen auf ein Thema, das hier vor der eigenen Haustür verhandelt wird. Genau solche Rückmeldungen zeigen mir, wie weit lokale Geschichten manchmal tragen können. Gib mir gerne Feedback zur Folge. Welche Themen interessieren dich und was brennt dir auf den Nägeln? Sende mir eine WhatsApp-Sprachnachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlzonline.de. Und wenn du magst, wer mir schreibt, kann mit seiner Nachricht auch als Leserbrief in der Walkischen Landeszeitung erscheinen. Sag mir bitte, wenn du das nicht möchtest. Und ich lasse dich nicht aus dieser Folge ohne eine gute Nachricht. Und die kommt diesmal aus Flechtdorf. Am einzigen Rentmeisterhaus des Flechtdorfer Klosters geht es nämlich mit der Sanierung weiter. Seit dieser Woche stehen Handwerker auf der Baustelle und bauen das Gerüst auf. Das ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass ein Stück Walecker Baugeschichte gerade Schritt für Schritt gerettet wird. Das Rentmeisterhaus zeigt schon auf den ersten Blick, wie unterschiedlich seine Bauteile gewachsen sind. An der Südseite besteht der linke Hausteil aus massivem Stein, der rechte Teil samt Giegel dagegen aus Fachwerk. Zwei Bauweisen, ein Gebäude, Jahrhunderte alt. Nach den bisherigen Arbeiten an der äußeren Substanz steht nun der dritte große Schritt der Sanierung an, der Innenausbau. Die Wände im Innern sollen eine Dämmung erhalten. Insgesamt entfallen auf die Instandsetzung rund 2,8 Millionen Euro. Eine erhebliche Summe für ein einzelnes Gebäude. Aber auch ein klares Bekenntnis dazu, dass sich diese Investition in die Zukunft des Ortes lohnen soll. Was mich an dieser Nachricht besonders freut: Während anderswo im Walliker Land gerade um jeden Kubikmeter Wasser gestritten wird, du hast es gerade gehört, entsteht in Flechtdorf mit viel Geduld und Millionenaufwand ein Stück gemeinsame Geschichte neu. Das zeigt, dass Investitionen in die Region auch dann weitergehen, wenn andere Themen gerade viel lauter sind. Und dass sich langfristiges Engagement für das Walliker Land am Ende auszahlt. Und das war es mit dieser Folge. Mehr zu allen Themen auf wlz-online.de, Link in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Walliker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags. Alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Wallig bewegen. Dein Dennis Schmidt.